Deutsch.
Österreichische Freundschaft.
Ja, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jetzt ist es ein Jahr her, am 16. Dezember vor einem Jahr durften wir der Öffentlichkeit unser Regierungsprogramm vorstellen und am 18. Dezember wurden wir angelobt. Und ich sage, der heutige Termin ist ja sowas wie eine Art Paarsitzung auch nach einem Jahr. Sie wissen, nach einem Jahr Partnerschaft gibt sozusagen die papierne Hochzeit quasi. Jetzt haben wir ein Jahr diese Partnerschaft im Rahmen der Koalition in einer guten Art und Weise geführt.
Ja, das war Heinz-Christian Strache, der Vizekanzler Österreichs, und seine Bilanz zu einem Jahr türkisblau oder schwarzblauer Regierung. Darum soll es heute gehen bei der neuen Folge von Deutsch-Österreichische Freundschaft, dem Podcast zu Österreich im Allgemeinen und Besonderen. Und ich begrüße zu Gast hier Florian Gasser.
Hallo.
Der Florian ist treuer Freund dieser Sendung, schon des Öfteren da gewesen. Ich stelle ihn trotzdem nochmal vor. Er ist Redakteur bei der Zeit Österreich und klappert dann mit seinem Mikrofon rum.
Verzeihung.
Ja, soll nicht wieder vorkommen. Ich habe das beim letzten Podcast schon angekündigt. Ich möchte mich inhaltlich damit beschäftigen, was in diesem einen Jahr Sebastian Kurz als Bundeskanzler in Koalition mit der rechtsextremen FPÖ so passiert ist. Zur Erinnerung, damit ihr selber so reinkommt, was so passiert ist. Also, vor einem Jahr wurde die Regierung angelobt, heißt das hier, also vereidigt. Und um das mal ganz kurz zusammenzufassen, was vorher passiert ist, also lange Jahre hat die SPÖ, die Sozialdemokratie, mit der ÖVP, also mit den Konservativen, regiert in einer großen Koalition, und sie haben sich ständig gezofft und gestritten, und am Ende hatte hier in Österreich eigentlich keiner mehr Lust auf diese große Koalition. Und die FPÖ, also die Rechten, haben in den Umfragen die Spitzenposition übernommen, bis dann eben dieser Sebastian Kurz kam, der sogenannte Wunderwutzi, ein junger, damals 31-Jähriger noch, der als Außenminister schon im Kabinett war und sich einen Namen gemacht hatte als Hardliner in der Migrationspolitik, in der Asylpolitik. Der hat dann im Wahlkampf so ein bisschen, eigentlich die FPÖ kopiert, hat das Ganze ein bisschen in den Mainstream gezogen, ein wenig glatter, ein bisschen freundlicher gemacht und mit diesem freundlichen Rechtspopulismus die Wahlen gewonnen. So, und dann hatten wir auf einmal eine Regierung aus konservativem ÖVP von Sebastian Kurz und der rechten FPÖ. Und das Zitat vom Anfang, Heinz-Christian Strache, was ich euch da vorgespielt habe, das hat er gesagt auf der Bilanzpressekonferenz, ein Jahr Regierung. Und diese ganze Veranstaltung war so ein bisschen unter dem Motto, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Und Sebastian Kurz hat gesagt, es geht endlich wieder was weiter in diesem Land. Es muss was weitergehen. Und das hat mich übrigens erinnert an einen sehr schönen Kabaretttext von dem geschätzten Josef Harder, den ich euch mal kurz einspielen will.
Und gib ihm, und nächste, und gib ihm, und ja, und gib ihm, ja, geht schon weiter, komm, geht schon, und nächste, ja, und gib ihm, und geht schon. Muss weitergehen. Sind wir weitergehen. Sind wir alle grantig, wenn nichts weitergeht. Im Stau, ich kann nichts weiter. In der Beziehung, wie sagst du, es stagniert, du Liebling, es ist irgendwie stagniert, es stagniert, so stagnierend, es ist eine Stagnation, du. Stagnierst, muss weitergehen.
So, das, was weitergeht, also ist die große Überschrift von Sebastian Kurz selber über diesem einen Jahr Regierung. Florian, wenn ich dich frage, was ist deine inhaltliche Überschrift unter einem Jahr oder über Überschrift über einem Jahr türkisblau oder schwarzblau?
Vielleicht viel Wind um nicht ganz so viel. Diese Regierung macht ganz, ganz viel PR um jedes ihrer Vorhaben, und es klingt alles so, als ob jetzt sich alles von Grund auf ändert, und meistens bleibt recht wenig davon übrig. Aber was ich, zwei Dinge, wenn man jetzt zwei herausgreifen will, nur vielleicht ein recht konkretes und ein etwas abstrakteres. Also nehmen wir her, ein sehr sperriges Thema, die Reform der Sozialversicherungen. Die wird, glaube ich, einen sehr langen Nachhall haben. Also wie auch immer die jetzt tatsächlich kommt. Nur um das mal zu erklären. Das System ist nämlich bislang etwas absurd. Österreich ist kleiner als Bayern und hat 21 Sozialversicherungen. Also für Angestellte, für Selbstständige, für Beamten und so weiter. Und das alles mal 9, weil es natürlich in jedem Bundesland so etwas gibt. Mit allen Strukturen, die dazugehören. Und man kann sich ja die Versicherungen in Österreich nicht aussuchen. Also ich bin ja pflichtversichert. Und das führt zu Situationen wie zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal mich als Beispiel, ich arbeite in Wien, ich bin in Wien angestellt, das heißt, ich bin bei der Wiener Gebietskrankenkasse versichert, habe aber meinen hauptsächlichen privaten Lebensmittelpunkt in Tirol, inklusive Arztbesuche. Und da bekomme ich dann in Tirol beim Arzt andere Leistungen als jemand, der bei der Tiroler Gebietskrankenkasse versichert ist. Das ist einfach überhaupt nicht vermittelbar. Das widerspricht einfach dem gesunden Hausverstand. Und das ist zum Beispiel etwas, was jetzt die Regierung angegangen ist. Sie will das ändern.
Und das kann man gut finden.
Also das kann man grundsätzlich gut finden. Die Frage ist natürlich nach der Ausgestaltung. Also diese ganze Sozialpartnerschaft, da solltest du vielleicht mal eine eigene Folge dazu machen, die ist unfassbar kompliziert in Österreich. Vereinfacht gesagt, für die Sozialversicherungen ist es so, bislang waren im Vorstand der Sozialversicherungen und in der Generalversammlung Arbeitnehmer eine Überzahl, 4/5 zu 1/5 von den Arbeitgebern. In einem anderen Gremium der Kontrollversammlung war es umgekehrt. In der neuen Gesundheitskasse soll künftig Parität zwischen diesen beiden Gruppen heißen. Das heißt, es geht am Ende schon auch, kommt eine Entmachtung der Arbeitnehmer. Und da sind wir jetzt beim zweiten Punkt, der vielleicht etwas abstrakter ist, der sich aber schon ein bisschen durchzieht durch die verschiedenen Initiativen, die diese Regierung gesetzt hat. Es kommt zu einer zunehmenden Entmachtung der Arbeitnehmervertretung. Also zum Beispiel bei diesem Gesetz zur Arbeitszeitflexibilisierung. Da geht es darum, dass man in Ausnahmefällen, in Sondersituationen 12 Stunden täglich und 60 Stunden pro Woche arbeiten kann. Das soll freiwillig sein, wobei diese Freiwilligkeit nicht ganz so gegeben ist, wie es vielleicht anfangs verkauft wurde. Jedenfalls, da wurde auch die Mitbestimmung der Arbeitnehmer beschnitten, und zwar massiv. Das wird auch noch zunehmen in ganz vielen verschiedenen Politikfeldern. Und das wird auch zunehmend noch zu Konflikten führen, bin ich mir ziemlich sicher.
Wenn ich mit Menschen drüber spreche, sage ich oft verkürzend, das ist so ein bisschen so ein Margaret Thatcher-Programm, also sehr neoliberal, sehr freundlich gegenüber großen Unternehmen, gegenüber der Industrie, die ja zu den großen Spendern, Unterstützern von Sebastian Kurz Wahlkampf gehört hat. Du guckst etwas skeptisch.
Ja, das nicht stimmt. Ich weiß, dass es oft gesagt wird, diese Regierung wäre irgendwie, jetzt nehmen wir den Kampfbegriff her, sehr neoliberal und wirtschaftsfreundlich, was bis zu einem gewissen Grad schon stimmt, aber sie halt nicht konsequent durchgezogen wird. Also es ist jetzt, nehmen wir die Gewerbeordnung zum Beispiel oder die Öffnungszeiten von Geschäften. Also da ist diese Regierung überhaupt nicht liberal. Ganz im Gegenteil, sie ist liberal bei... Also sie ist wirtschaftsliberal in ausgewählten Bereichen, aber nicht in allen. Thatcher war das in allen.
Okay, aber da geht es ja auch um, also wenn man, du sagst, das ist ein Kampfbegriff, ich würde es als analytischen Begriff nehmen, wenn man sagt, jemand ist neoliberal, dann geht es ja auch um Sachen wie soziale Sicherung und so weiter. Auch da ist die Regierung eine, die eher sagt, wir lockern das soziale Netz und da geht es eher um so ein Race to the Bottom, was halt dieser Begriff dafür ist, dass es eher weniger Sozialleistungen gibt, weniger Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt, mehr Flexibilität und so weiter.
Stimmt, und das Ganze steht ja unter diesem Überbegriff, Leistung muss sich wieder lohnen, beziehungsweise, das habe nicht ich erfunden jetzt, das haben die wirklich gesagt, wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein. Was jetzt an und für sich als Satz für sich genommen durchaus stimmt, aber natürlich unter diesem Schlagwort werden Sozialleistungen massiv gekürzt, ja.
Und wir gucken es uns gleich mal an, wo das gekürzt wird. Und zwar unter der Frage, wem nutzt denn diese Regierung? Wer profitiert denn eigentlich von dieser Regierung bis jetzt?
Menschen wie wir. Also die Mittelschicht, die arbeitende, angestellte Mittelschicht, die nicht in prekären Anstellungsverhältnissen ist. Noch dazu, wenn man vielleicht Kinder hat, die profitiert etwa von diesem Familienbonus. Also Familienbonus heißt, wenn man ein gewisses Einkommen hat, also ist an das Einkommen gebunden, bekommt man pro Kind bis zu 1.500 Euro mehr pro Jahr oder Steuererlass pro Jahr.
Das heißt also, man muss erstmal diese 1.500 Euro Steuern auch zahlen.
Ja, natürlich, genau. Das ist also... Jemand, der wenig verdient, bekommt weniger aus diesem Familienbonus heraus. Und wer mehr verdient, bekommt mehr. Und das ist einfach ein ganz plumpes sehr, sehr teures Werbegeschenk für genau diese Schicht. Es profitieren auch, das hast du eh schon gesagt, Unternehmer und sehr Vermögende von dieser Regierung. Und dann gibt's aber auch große Verlierer. Das sind Asylwerber, Arbeitslose, überhaupt die sozial niedrigeren Schichten. Die profitieren wenig oder gar nicht. Oder im Gegenteil, die werden sogar schlechter gestellt.
So, und da sind wir bei der Mindestsicherung. Die Mindestsicherung ist das unterste soziale Netz, das es gibt in Österreich. Ist es bisher so gewesen, dass die Mindestsicherung von den Ländern eigentlich bestimmt wurde? Also die Länder hatten ihre eigenen Bestimmungen. Jetzt gibt es ein Bundesrahmengesetz, an das sich die Länder halten sollen. Und dieses Bundesrahmengesetz sieht eine Spitzfindigkeit vor, und zwar einen sogenannten Arbeitsmarktqualifizierungsbonus. Das heißt, es gibt einen Betrag, den alle bekommen, der beträgt 563 Euro. Und dann gibt es eben diesen Bonus von 300 Euro. Den bekommt aber nur, wer Deutsch spricht auf einem Niveau von B1 oder Englisch spricht auf einem Niveau von...
Das ist nicht ungefähr Matura-Niveau, also ja. Abiturniveau, so vielleicht ein bisschen mehr.
Mhm, genau, also sehr gut Englisch spricht. Mhm. So. Es ist ein recht origineller Weg, um Ausländer schlechter zu stellen, natürlich, weil theoretisch sind davon auch Österreicher betroffen. Tatsächlich müssen Österreicher und Österreicherinnen, die keinen regulären Schulabschluss haben, auch noch ihre Sprachkenntnisse nachweisen. Also die müssen offensichtlich aufs Amt gehen und dann irgendwie nachweisen, dass sie auf B1-Niveau ihre Muttersprache beherrschen. Aber natürlich zielt das nur auf Ausländer, auf niemanden sonst. Und im Prinzip ist das ja nur ein Weg, um verfassungskonform Ausländer zu benachteiligen. So, weil die Regierung mit ähnlichen, beziehungsweise die Landesregierungen mit ähnlichen Versuchen schon auf die Nase gefallen sind, namentlich Oberösterreich und Niederösterreich.
Genau.
Warum eigentlich so viel Gerede um die Mindestsicherung, die insgesamt 1% aller Sozialleistungen ungefähr ausmacht und wo es auch oft nicht um dieses Leistung muss sich lohnen geht, weil der Großteil der Leute, die Mindestsicherung kassieren, können entweder nicht arbeiten, weil sie Behinderte sind oder Kinder oder weil sie krank sind. Oder sie sind Aufstocker. Also sie arbeiten eh, aber kriegen nicht genug Geld. Also im Prinzip ist ja die Gruppe, auf die da gezielt wird, extrem klein und der Aufwand und die Diskussion wahnsinnig groß.
Naja, weil es halt ein super Schlagwort ist, mit dem man auf dem Rücken von Menschen Neidpolitik machen kann, um es ganz platt zu sagen. Darum geht's. Ja, es ist im gesamten Budget der Republik ist es eine Marginalie, aber man kann es vor allem im Boulevard und viele von deinen Hörern, die vielleicht nicht in Österreich sind, wissen es nicht, wobei wenn sie deinen Podcast hören, wissen sie es wahrscheinlich doch. Der Boulevard in Österreich ist wahnsinnig stark. Und im Boulevard kann man das ganz gut verkaufen. Leute, wenn ihr nichts hackelt, dann kriegt ihr kein Geld oder dann kriegt ihr weniger Geld und auf unsere Kosten werdet ihr nicht leben können. Darauf läuft es am Ende hinaus.
Populistischen Vollholler habe ich das genannt in der letzten Folge in Reminiszenz
an Christian Kern.
Ja, genau, an Christian Kern. Das war das Wort des Jahres 2017. Wie populistisch ist diese Regierung jetzt?
Wir könnten jetzt die restliche Folge über den Begriff Populismus diskutieren, weil ich glaube, wir wären uns da nicht einig. Aber lassen wir das mal. Ich weiß, was du meinst. Die Regierung ist wahnsinnig geschickt darin, ihr genehme Themen zu platzieren. Ich habe ein Beispiel, das ich da immer erzähle, weil ich finde, das trifft es ganz gut. Die Regierung hat irgendwann vor dem Sommer eine Klimastrategie präsentiert. Und es wurde rasch klar, dass da nicht allzu viel drinnen steht. Die Experten, die sich damit beschäftigt haben, die haben das regelrecht zerrissen und also das Ding flog der Regierung um die Ohren. Was passiert? Ich glaube, es war 2 Tage später, nachdem diese Pressekonferenz zur Klimastrategie war, die Regierung verkündet ein Kopftuchverbot für Mädchen in Kindergärten. Und alle stürzen sich darauf. Das andere Thema war relativ rasch tot. Es wurde schon weiter berichtet, aber halt weiter hinten in Zeitungen. Es war nicht mehr die erste Meldung, sondern die, weiß ich nicht, dritte, vierte, fünfte Meldung. Also die Regierung nutzt also jahrzehntelang eingeübte Medienlogiken aus. Das dürfen sie auch. Das ist jetzt gar nicht so der große Vorwurf an sie, weil die Medien haben darauf noch nicht wirkliche Antwort gefunden.
Ja, okay, aber warte mal. Das, was du jetzt machst, ist Medienschelte.
Ja.
Und und sprichst so ein bisschen diese Regierung sozusagen frei. Du sagst, sie dürfen das ruhig machen. Aber in Wahrheit ist es doch ein sehr, sehr perfides Spiel, auf die Art und Weise Dinge zu überdecken, um mal konkret auf dein Beispiel einzugehen, auf dieses Kopftuchverbot für Kindergartenmädchen. Kein Mensch weiß, wie viele Mädchen es überhaupt gibt in dem Alter, die Kopftücher tragen. Es gibt also kein Problem. In Wahrheit weiß kein Mensch, ob es auch verfassungskonform ist. Also man kann das nicht mal so einfach im Handstreich machen. Man müsste vorher wirklich mal das abklären lassen. Dann ist ja noch die Frage, wie du mit anderen religiösen Symbolen umgehst im Kindergarten. Kopftuch ist ja nicht das Einzige, das es gibt.
Aber die ganzen Fragen wurden ja gestellt dann in der Berichterstattung. Alle diese Fragen, die du jetzt sagst. Also die Regierung kommt mit diesem Thema und weiß, dass alle diese Fragen, die du jetzt aufgezählt hast, kommen werden. Die kommen zu Recht, nur dann bleibt nicht mehr viel Zeit für die Klimastrategie übrig.
Okay, dann gehen wir mal zu einem anderen Beispiel, wo, glaube ich, mein Punkt ein bisschen klarer wird. Die Indexierung der Familienbeihilfe, also so heißt das Kindergeld hier in Österreich, ist die Familienbeihilfe, die wird nach geltendem EU-Recht auch für Kinder gezahlt, die im Ausland leben. Also meinetwegen eine Mutter arbeitet hier als Pflegekraft und fährt dann, keine Ahnung, einmal im Monat oder so nach Rumänien, in die Slowakei, you name it, und bekommt eben für dieses Kind Familienbeihilfe in der normalen Höhe, die in Österreich gilt. Die österreichische Regierung will, dass diese Leistung indexiert wird, also angepasst wird an die Lebenserhaltungskosten in Rumänien, Slowakei. Und das verstößt gegen EU-Recht. Die EU-Kommission hat auch nach dem deutschen Vorstoß, die Deutschen wollen was Ähnliches haben oder das nicht das Gleiche haben.
Immer der Deutsche Bundestag, der Verfassungsdienst des Deutschen Bundestags hat sich dem schon mal gewidmet und ist auch zu dem Schluss gekommen, dass es nicht mit dem EU-Recht vereinbar ist.
So, ja. Und Brüssel sagt das auch immer wieder. Trotzdem wird das dann halt gemacht und ist meines Erachtens erst punktuiert, nicht beschlossen und soll dann trotzdem gemacht werden, was ja sozusagen eine Kollision mit Ansage ist. Und das ist das, was ich sozusagen meine mit diesem Populismus und wo man natürlich moralisch argumentieren muss, dass die Regierung kurz da eine Win-Win-Situation für sich sieht. Weil was passiert? Entweder du kriegst das Gesetz durch, gut, alle applaudieren dir und sagen dir, toll, endlich kriegen die bösen Ausländerkinder nicht mehr so viel Geld, die brauchen eh nicht so viel Geld. Oder Brüssel kassiert das. Und dann sagen alle, na, das böse Brüssel und so, da müssen wir uns rausziehen und müssen unsere nationale Souveränität, halt die ganze Schiene, die diese Regierung insgesamt fährt. Also du gewinnst auf jeden Fall.
Super, oder?
Ja, auf Kosten von kleinen Kindern.
Ja, und deren Familien, ja.
Und deswegen finde ich es ein bisschen kurz gegriffen, zu sagen, die machen eine tolle Medienpolitik oder so. Oder
ich habe nicht toll gesagt.
Naja, oder eine handwerklich kluge oder wie auch immer. So. Sondern man muss ja natürlich auch sagen, dass die Regierung da zynisch agiert.
Also Zynismus ist dieser österreichischen Bundesregierung nicht ganz fremd, ja.
Du willst noch irgendwas werden in der Regierung. Das ist ja sehr diplomatisch ausgedrückt, genau. Ein anderes Thema, ein ähnliches Thema, was in Deutschland sehr viel Aufsehen erregt hat, war das Rausziehen aus diesem Migrationspakt. Was freust du dich?
Nein, es ist so einer der greatest hits dieser Bundesregierung. Ja.
Absolut, ja. Es war ein Exportschlager.
Ja, absolut, so. Ja.
Was passiert ist, ist genauso wie in Deutschland, hat davon monatelang kein Mensch was gehört, beziehungsweise eher jahrelang. Der wurde ja 2 Jahre lang verhandelt. Federführend übrigens von Österreich.
Von einem Außenminister Sebastian Kurz.
Ja. Der das eigentlich begrüßt hat. Also genau. In seiner Rede 2017, glaube ich, war das, die oft zitiert wurde, wo er sagt, generell super Idee, toll. Mach das mal.
Ich möchte jetzt gerade noch eine Lanze brechen für Sebastian Kurz, weil ihm das immer um die Ohren fliegt. Also ich finde nicht, dass man ihm vorwerfen kann, dass er 2017, ich glaube es war 2017, in dieser Rede sagt, es ist gut, dass wir darüber sprechen und dann sagt, okay, mit dem, was rausgekommen ist, bin ich aber nicht sehr einverstanden. Also er konnte nicht 2017 wissen, was dann schlussendlich drinnen steht. Man kann Verhandlungen begrüßen und dann das Ergebnis schlecht finden.
Ja, aber nicht, wenn du es begrüßt mit dem Argument, es ist schön, dass wir uns alle gemeinsam dessen annehmen, weil es geht nur multilateral und dann dein Argument ist, ich will die nationale Souveränität nicht verlieren. Das ist dann irgendwie schon inkonsequent. Aber okay, nehmen wir mal an, wir können ihm das nicht vorwerfen. Mm. Niemand hört von diesem Pakt. Auf einmal kommt in rechten Blogs irgendwas auf. Krudeste Seiten mit noch kruderen Theorien, aufgegriffen von den Identitären, so eine Kleinstsplittergruppe, so eine rechte...
Rechtsextreme,
du hast recht, Splittergruppe. Auf einmal kommt das dann auf FPÖ-Kanälen an und wird weitergetragen. Also aus rechten Blogs in die FPÖ. Und von der FPÖ in die Regierung getragen. Und im Handumdrehen, eigentlich innerhalb von wenigen Wochen, haben wir auf einmal eine neue Position.
Genau. Und Österreich ist ausgestiegen oder nicht ausgestiegen, man ist ja auch nie eingestiegen und hat die Annahme dieses Paktes verweigert. Ja. Und es hat einen großen Dominoeffekt gegeben, weil andere Länder dann im Anschluss auch nicht mitmachten.
Genau, wie die AfD dann applaudiert hat und das Thema dann auch in Deutschland groß geworden ist.
Und Jens Spahn.
Und Jens Spahn, natürlich, stimmt. Auf dem Parteitag in Hamburg wollte das dann diskutieren lassen, hat es diskutieren lassen, ist übrigens dann abgebügelt worden. Genau. Hat Kurz sich da eigentlich treiben lassen oder hat er da, meinst du, aus deiner Sicht auch wirklich aus Überzeugung gehandelt? Weil für mich sah es so ein bisschen so aus, als ob die FPÖ da jetzt was gewittert hat und das unbedingt durchbringen wollte und Kurz hat gesagt, naja, okay.
Genau. Und ich glaube auch, dass er es unterschätzt hat. Also ich glaube nicht, dass Sebastian Kurz, wobei in dessen Kopf zu schauen ist ein bisschen schwierig, aber vor allem, also gerade die Diplomaten im Außenministerium, die waren ja dafür. Und auch viele andere in der ÖVP. Man vergisst oft, dass die ÖVP eigentlich die proeuropäischste Partei, zumindest die proeuropäischste Regierungspartei Österreichs immer war. Also die wollten da schon mitmachen und wahrscheinlich meinte Sebastian Kurz, ja, ja, okay, diesen Migrationspakt, den schenke ich jetzt meinem Koalitionspartner, dass wir da den nicht per Akklamation, er würde nicht unterschrieben, auch wenn viele das behaupten, er wird nicht unterschrieben.
Das sagt er übrigens, weil er das selber in einem Podcast auch schon mal
falsch. Ich hab sogar geschrieben auch mal. Ah, okay. Und ja, ja, aber wir haben es dann auch korrigiert. Also er wird nicht unterschrieben, es wird penetrant wiederholt, dass er sich auch in meinem Hirn festgefressen hatte mal. Also Sebastian Kurz hat ihnen das einfach geschenkt und hat wahrscheinlich die Folgen ein wenig unterschätzt und verkauft es mittlerweile aber schon sehr gut, vor allem seine Partei. So, ja, es gab da einen großen Effekt, andere sind auch nicht mitgegangen und verbucht es jetzt irgendwie auf der Habenseite seiner Ratspräsidentschaft.
Sebastian Kurz ist ja in Deutschland eine mittlerweile sehr berühmte Figur, wird eingeladen zum Maischberger, wird vom US-Botschafter als Rockstar gefeiert und ist auf jeden Fall von vielen Medien beobachtet, porträtiert worden.
Geht mit Jens Spahn essen in Berlin.
Ja, geht mit Jens Spahn essen, das sind
Enge Buddies.
Sind enge Buddies, genau, genauso wie mit Paul Ziemiak, dem neuen CDU-Generalsekretär. Und die Bekanntheit hat er ja erlangt als Außenminister, als der Mann, der angeblich die Balkanroute geschlossen hat und so weiter. Er ist also eigentlich auf europäischer Ebene bekannt geworden, hat sich da seine Sporen verdient. So, jetzt ist Österreich seit einem halben Jahr Inhaber der EU-Ratspräsidentschaft. Damit waren natürlich einige Hoffnungen verbunden. Sebastian Kurz hat ausgerufen, ein Europa, das schützt, als Motto, wenig überraschend eigentlich in Wahrheit, als Motto für dieses halbe Jahr. Er hat einige Visionen präsentiert, was diesen Außengrenzschutz angeht. Er wollte Frontex aufstocken, er wollte die sogenannten Anlandeplattformen schaffen, also Möglichkeiten schaffen, Bootsflüchtlinge wieder zurück in ihre Herkunftsländer zu bringen und auf afrikanischem Boden letztlich zu internieren. Davon ist wenig übrig geblieben von diesen Vorhaben, bis eigentlich gar nichts übrig geblieben. Wie siehst du denn seine Rolle auf dem europäischen Parkett jetzt im letzten halben Jahr?
Gemischt. Also um diese Ratspräsidentschaft wurde ein riesiges Bohai gemacht, auch im Vorfeld, auch übrigens bevor Kurz noch Kanzler war. Also im vergangenen Jahr haben alle schon darüber gesprochen, Österreich wird die Ratspräsidentschaft haben. Und so ein paar Stimmen, die zu Recht darauf hingewiesen haben, Leute, die Ratspräsidentschaft, da ist man mehr so Vermittler und weniger Gestalter, die sind halt untergegangen. Also in Österreich oder in Wien hatte man so das Gefühl, wir regieren jetzt Europa für ein halbes Jahr. Das ist natürlich Unsinn. Trotzdem hat es Österreich geschafft, für ordentlich Unruhe zu sorgen in dieser Zeit. Von diesen vollmundigen Ankündigungen blieb natürlich relativ wenig übrig. Aber Sebastian Kurz hat die Zeit genutzt, um seine Lieblingsthemen ordentlich zu platzieren. Du hast sie alle angesprochen, also Migration, Flüchtlingsrouten, alles was dazugehört. Also mir kommt jetzt, es ist nur sehr früh das zu sagen, aber mir kommt jetzt vor, das Einzige, was eigentlich von dieser Ratspräsidentschaft übrig geblieben ist oder übrig bleiben könnte, ist diese Kiste mit dem Migrationspakt. Und wenn das alles ist, dann war das eher nichts.
Ist Sebastian Kurz jetzt mal so nebenbei gefragt, eigentlich für dich auch immer noch so ein großes Fragezeichen wie für mich? Ich meine, das war ja schon im Wahlkampf 2017 irgendwie die große Frage, wofür steht der Mann eigentlich, wo will der politisch eigentlich hin? Ich weiß es immer noch nicht genau. Ich kann es immer noch nicht sagen und ich kann immer noch nicht voraussagen, was er tun wird, außer dass er dieses Meta-Thema Migration über alles legt irgendwie. Aber ich habe auch das Gefühl, nur weil es funktioniert. Also hast du irgendwie, hat er mehr Kontur für dich gewonnen mittlerweile?
Nein. Nein, wirklich nicht. Also ich meine, dieses Migrationsthema und Integrationsthema, das ist ja, wenn man ehrlich ist, in Wahrheit sein einziges Thema, das er als Politiker jemals hatte. Also der wurde ja sehr jung Staatssekretär, Integrationsstaatssekretär im Außenministerium. Also das heißt, das war damals schon sein Thema. Da hat er zwar völlig anders gesprochen als heute, teilweise sogar ganz konträr. Dann wurde er Außenminister und da hat er sich dann eigentlich auch nur zu diesen Themen geäußert, vor allem 2015. Also ab 2015 war das dann wirklich, also da wurde er monothematisch. Andere Politikfelder, außer eben das, was ich vorher schon meinte, Schlagworte wie Leistung muss sich wieder lohnen, tue ich mir sehr, sehr schwer, ihn da irgendwie zu fassen. Und ich habe wirklich probiert, ich habe auch diese Biografie gelesen, die, wie heißt der, Paul Ronsheimer über ihn geschrieben hat, der Journalist der Bild-Zeitung. Nein, also wirklich, bei anderen Politikern weiß ich, es gibt so gewisse Grundüberzeugungen, wofür sie stehen, auch bei ÖVP-Politikern, auch bei ÖVP-Politikern, die in der Regierung sind. Auch bei FPÖ-Politikern weiß man gewisse Grundüberzeugungen, die sie haben. Aber bei ihm tue ich mir da einfach, ja, schwer.
Warum ist er dann so beliebt? Ich meine, die Umfragewerte sind bombastisch. Sensationell. Es ist eigentlich tatsächlich so, dass die ÖVP gestiegen ist, also im Vergleich zu den Nationalratswahlen, wo sie 31%, glaube ich, geholt haben, sind sie in den neuesten Umfragen bei 35%. Sebastian Kurz hat mit Abstand die höchsten Beliebtheitswerte, mit Abstand die höchsten Vertrauenswerte auch tatsächlich, was ich ganz interessant finde, von allen österreichischen Politikern, höher noch als der Bundespräsident und die Außenministerin, die normalerweise die ersten Plätze in diesen Rankings belegen. Warum?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Also erstens mal, er macht das, was er angekündigt hat. Also er hat ja, wenn du dich erinnerst, vergangenes Jahr im Wahlkampf war das ganze Land zutapeziert mit dem Spruch neuer Stil und es muss sich etwas ändern. Und das ist auch so. Also wenn man sich die Koalitionsregierung anschaut, die streiten nicht miteinander, also sie streiten garantiert miteinander, aber sie tun das nicht öffentlich. Das war für uns natürlich immer Mods Gaudi bei der alten großen Koalition. Also da Journalisten haben da nur einen Pressesprecher auf einer der beiden Regierungsparteien anrufen müssen und dann hatte man schon einen Saga, einen Bösen über den Partner. Was eben eine große Hetz war, aber wenn man sich ehrlich ist, ein bisschen kontraproduktiv. Das tun die jetzt nicht mehr. Das tun sie wirklich nicht mehr. Und das kommt schon rasend gut an, weil man dessen leid war. Dass die sich nie einig waren, dass die sich immer reingekretscht sind, dass die sich wechselseitig die Themen abgeschossen haben. Deshalb ist ja auch in vielen Bereichen wenig weitergegangen. Das ist das eine. Das andere ist, und das darf man nicht unterschätzen, es gibt so gut wie keine Opposition. Die großen Medien sind auf Linie und die Oppositionsparteien im Parlament sind mehr oder weniger gelähmt, mit einer einzigen Ausnahme im BVT-Untersuchungsausschuss, also das ist diese Affäre um den österreichischen Nachrichtendienst, um den Verfassungsschutz, gibt es einen Untersuchungsausschuss im österreichischen Nationalrat. Da arbeiten die Oppositionspolitiker sehr gut, aber außerhalb von diesem Ding treten sie wenig auf. Also bei den Neos gab es einen Wechsel an der Spitze, bei der SPÖ gab es auch einen Wechsel an der Spitze. Die neue SPÖ-Chefin kommt sehr selten in der Öffentlichkeit vor, nimmt zu wenig Themen Stellung.
Die Grünen sind gar nicht erst drin im Parlament, das wird oft vergessen.
Genau, die Grünen sind nicht drinnen im Parlament. Die Grünen wurden, wenn man so will, ersetzt durch einen Renegaten aus den eigenen Reihen, Peter Pilz, der irgendwie seine eigene Ego-Liste gegründet hat, die ist jetzt gerade zerbröselt und deshalb kann man die auch gleich streichen. Also von dieser Liste der Oppositionsparteien. Also sie haben eigentlich wenig Konter, den sie kriegen.
Aber sie haben, du hast es gerade angesprochen mit dem BVT-Skandal, das ist einer der vielen, 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 vielen Einzelfälle, mit denen die FPÖ für Aufreger sorgt. Der Politikberater Thomas Hofer, mit dem ich ganz gerne rede, hat von seriellen Einzelfällen gesprochen.
Ja, das trifft es ganz gut.
Trifft es tatsächlich ganz gut. Lass uns doch mal ganz kurz eben über diese Einzelfälle reden. Also, es gibt da mehrere Ebenen sozusagen. Einmal das, was man von der FPÖ sozusagen erwarten würde, nämlich so rechtsradikale Rülpser mehr oder weniger aus so zweiter, dritter Reihe. Und es gibt das, was innerhalb der Regierung passiert. Und da ist ja sozusagen die Umfärbung, das, also die, wie soll man das nennen, die Besetzung von wichtigen Schaltstellen durch FPÖler oder Getreue, so das Wichtigste.
Genau, und da haben sie das Problem, dass sie wenig qualifizierte Leute dafür haben. Also die ÖVP hat dafür einfach exzellentes Personal, die sie einsetzen kann, weil die seit Jahrzehnten an der Regierung sind, weil die gute Ausbildungen oder Leute mit guter Ausbildung in ihren Reihen haben. Die FPÖ hat das nicht. Das hatte sie schon in der alten Schwarz-Plan-Regierung, die von 2000 bis 2006 nicht. Da war das auch schon auffallend, das ist jetzt auch auffallend. Und die einzigen ist jetzt vielleicht übertrieben, aber das intellektuelle Rückgrat der Freiheitlichen Partei Österreichs sind die Burschenschafter. Das sind die Juristen in ihren Reihen, das sind die mit akademischer Ausbildung, das sind die, die rhetorisch geschult sind. Die werden jetzt teilweise überall reingesetzt oder es werden einfach Leute reingesetzt, die diesen Jobs nicht gewachsen sind, die sie da machen.
Damit sind wir bei Herbert Kickl.
Der kein Burschenschafter ist.
Nee, Innenminister der Republik. Der beste Innenminister der Zweiten Republik.
Sagt Herbert Kickl über Herbert Kickl.
Nein, sagt Heinz-Christian Strache über Herbert Kickl. Und der hat also die Sicherheitsdienste unter sich, er hat die Polizei unter sich und eben auch das BVT, das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Und da hat er also versucht, seine Leute an die wichtigen Schalthebel zu bringen. Das macht man eben, indem man sogenannte Generalsekretäre
da rein. Die neu sind, die gab es davor nicht. Die wurden von dieser Regierung eingeführt in den Ministerien.
Genau, und das ist quasi so eine
oberste Beamte.
Ja, so. Und die sind dann eben enge Vertraute von den Machthabern. Er hat den Peter Goldgruber da eingesetzt. Mit das Erste, was passiert ist, ist eine ganz, ganz komische Razzia im Februar. Also es rücken bewaffnete Polizisten einer Einheit, die eigentlich für Drogenkriminalität, Straßenkriminalität zuständig ist, interessanterweise geführt von einem FPÖ-Mann, sicherlich kompletter Zufall. Und bei dieser Razzia beschlagnahmen sie auch ganz zufällig sicherlich wichtige Daten einer Referatsleiterin Extremismus, die auch ganz zufällig eben damit betraut ist, unter anderem rechte Strukturen zu beobachten. Und dann fragen sich die Leute natürlich, warum diese Razzia überhaupt? Warum wurden diese Daten dabei beschlagnahmt? Gegen wen ging es überhaupt? Offiziell, glaube ich, war der Grund.
Irgendwas es gab mit Pässen. Also jetzt machst du eine riesengroße Kiste auf.
Ja, okay.
Es ging um Vorwürfe gegen das BVT. Die sind schon, ich glaube, 2 Jahre alt. Es gibt ja so ein Konvolut, in dem ganz irre Dinge drinnen stehen von merkwürdigen Partys und Verfehlungen einzelner Bediensteter. Dann gab es auch noch diese Geschichte mit nordkoreanischen Pässen, die in Österreich gedruckt werden. Kein Witz. Und das BVT hat diese Pässe irgendwie zumindest ein paar Stück davon an sich gebracht und die an Südkorea weitergegeben.
Beim Heurigen sollen sie die beim Heurigen
wo
besuchen.
Sonst? Wo sonst? Jedenfalls also irgendwie alles riesengroßes Ding und eben es gab diese Vorwürfe. So, jetzt kommt diese neue Regierung. Und dann kam es zu dieser Razzia. Was man dazu sagen muss, du hast ja jetzt schon sämtliche Theorien, die irgendwie gewälzt werden, gesagt, immer schön im Konjunktiv. Und es ist, finde ich, auch richtig so, weil man es einfach nicht weiß. Also es gibt Zeugen, die unterschiedlichstes aussagen, die sich widersprechen. Warum diese Razzia stattgefunden hat, weiß keiner. Was an dem Konvolut dran ist, weiß keiner. Vermutlich wenig bis gar nichts, weil es war ja davor schon bekannt und die Staatsanwaltschaft meinte, da ermitteln wir gar nicht weiter. Großes Ding und es gibt völlig zu Recht einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Der ist jetzt zwar gerade in der Weihnachtspause, aber der wird nächstes Jahr weitergehen. Und ich hoffe, dass da dann einiges aufgeklärt wird und da können wir dann weiter drüber reden. Mhm. Weil bislang ist es wirklich Kaffeesud lesen.
Und an dem Kaffeesud lesen beteiligt sich einer nicht, das ist Sebastian Kurz.
Richtig.
Der hält sich aus solchen Sachen immer schön fein raus. Genauso aus dieser zweiten Ebene, die ich vorhin angesprochen hatte, nämlich aus diesen rechtsradikalen Rülpsern da aus der zweiten, dritten Reihe.
Er hat einmal schon was gesagt. Also bei dieser, erinnerst du dich an diese Geschichte mit dem Liederbuch und Udo Landbauer?
Ja, klar.
Diese Geschichte ist in der Burschenschaft von Udo Landbauer, einem lokalen Politiker aus Niederösterreich, den eigentlich niemand kennen musste bis dahin. Da taucht ein Liederbuch auf, in dem der Holocaust verhöhnt wird. der musste dann auch zurücktreten.
Und ist wieder da.
Ist jetzt wieder da, aber damals musste er gehen und durfte nicht in die niederösterreichische Landesregierung eintreten. Da hat Sebastian Kurz schon was gesagt zum Beispiel.
Naja, er hat geredet, aber nichts gesagt. Ja. So, das ist ja, ne, das ist so ein bisschen mein Problem mit diesem Begriff des Schweigekanzlers. Auf den möchte ich gerne kommen. Das ist das Wort des Jahres 2018 in Österreich, Schweigekanzler. Das ist ein Beiname, den die Opposition ihm so ein bisschen angehängt hat und dann einige Politikexperten und so weiter. Und jetzt ist es halt irgendwie da und es bickt, wie man hier sagt. Also es klebt an ihm. Ich finde, er schweigt ja gar nicht. Das ist ja gar nicht seine Strategie. Seine Strategie ist ja eigentlich, so wenig wie möglich zu sagen. Schon was zu sagen, damit er irgendwie so tun kann, als würde er reagieren. Aber entweder er zieht sich auf eine Metaebene zurück. Und das ist ja im Prinzip das, was er eben in diesem von dir beschriebenen Fall gemacht hat. Er hat gesagt, das, was da aufgetaucht ist, ist widerwärtig. Ich glaube, das war die Sprachregelung. Es gibt in solchen Fällen immer eine Sprachregelung, von der dann keiner mehr abweicht aus dem Kabinett. Also alle haben danach dieses Wort widerwärtig benutzt. Ohne auch nur mit einem Wort darauf einzugehen, dass es einen FPÖler betroffen hat, ohne zu sagen, was er persönlich empfehlen würde. Er hat dann gesagt, naja, das muss halt das Land Niederösterreich, also die Ministerpräsidentin, die Landeshauptfrau Mikkel Leitner entscheiden, weil das nicht seine Ebene ist. Er sagt dann immer, der und der ist kein Mitglied meines Kabinetts, also muss ich dazu nichts sagen. So, das ist immer seine Standardantwort darauf. Und er zieht sich dann auf die Metaebene zurück, indem er sagt, na, wir als Regierung machen extrem viel gegen Antisemitismus. Also kann das mit uns als Regierung, obwohl die FPÖ in seiner Regierung drin ist, nichts zu tun haben, weil wir tun ja was auf der großen gesamtstaatlichen Ebene. So, das ist, deswegen, er schweigt nicht, sondern im Gegenteil, er redet sogar manchmal sehr viel, sagt dabei sehr wenig. So, das ist eher seine Strategie. Deswegen bin ich mit diesem Beinamen Schweigekanzler auch total unzufrieden.
Da werden wir uns tatsächlich einig. Ich finde mich auch, also er redet genau so viel, dass der Begriff Schweigekanzler nicht passt. Aber also es ist schon haarscharf, muss man dazu sagen. Also wenn er ein bisschen weniger reden wird, dann wird dieser Begriff schon passen. Aber ganz ehrlich, ich hätte mir von Sebastian Kurz auch nicht mehr erwartet. Also natürlich würde ich mir wünschen, dass er zu diesen Einzelfällen der FPÖ, übrigens heißer Tipp für alle, der Standard, die Österreichische Tageszeitung, sammelt diese Einzelfälle, die kann man auf der Homepage nachschauen.
Das werde ich mal verlinken,
ja. Ja. Und in Wahrheit wäre jeder einzelne Einzelfall ein Grund, ordentlich gegen den Koalitionspartner auszureiten. Was nämlich passiert dadurch, und da sind wir vielleicht auch bei einem längerfristigen Effekt, den diese Regierung haben wird, die Soziologen würden sagen, das Sagbarkeitsfeld verschiebt sich. Also das heißt, wenn solche Dinge gesagt werden dürfen und nicht mal der Bundeskanzler der Republik verurteilt das, ja, also dann darf man das doch sagen. Das ist vielleicht etwas, so eine atmosphärische Veränderung in dem Land, die sehr nachhaltig sein wird.
Und ich finde, die hört man immer ganz gut, wenn mal wieder es in Talkshows darum geht, was die FPÖ wieder alles gesagt hat. Und dann kommt vom FPÖ-Vertreter meistens dieses Argument, ja, aber wir sind doch eine demokratisch legitimierte Partei. Und wir sind ja in der Regierung und dann wird man das ja wohl noch sagen dürfen, dann wird das ja wohl okay sein. Ja. Ich möchte nochmal auf dieses Schweigekanzler-Ding so ein bisschen eingehen. Das ist ja Teil einer Kommunikationsstrategie, die wir Message Control nennen, also Kontrolle der Botschaft. Die Regierung achtet genau darauf, wer wann was wie sagt, wer was rausgeben darf, welche Minister wann irgendwelche Statements geben und so weiter. Das ist alles sehr abgesprochen, alles auf Sprechzetteln. Also irgendwie kommt mir Sebastian Kurz selber so vor wie so ein Streber, der Vokabelkärtchen paukt und nur noch das sagt, was auch wirklich da drauf steht. Aber kann es sein, dass wir uns als Medien ein bisschen zu sehr damit beschäftigen und zu wenig mit den Inhalten?
Wir beschäftigen uns zu sehr damit, die Message Control zu beschreiben. Wobei mit den Inhalten, mir kommt schon vor, dass sich die Medien viel mit den Inhalten dieser Regierung beschäftigen. Aber wir beschäftigen uns vielleicht weniger damit, wie wir mit dieser Message Control umgehen sollten.
Und wie sollten wir damit umgehen?
Nee, ich habe auch, um ehrlich zu sein, keine wirkliche endgültige Lösung dafür. Aber ich denke, wir sollten viel Aufwand betreiben und viel darüber nachdenken, wie wir mit diesen geänderten Kommunikationsstrategien umgehen.
Es gibt also viel zu tun für uns die letzten 4 Jahre, die nächsten 4 Jahre Regierung, also die Legislaturperiode geht 5 Jahre hier in Österreich, nicht 4 Jahre wie in Deutschland. Was glaubst du, steht uns noch bevor? Wo geht's denn hin eigentlich? Weil man kann ja nicht ewig Politik gegen Ausländer machen. Irgendwie muss denen ja auch noch was anderes einfallen, oder?
Und sie haben einen ziemlich genauen Fahrplan. Also was jetzt mal in den nächsten Monaten passieren wird, was auf uns zukommt, ist der EU-Wahlkampf. Der wird ganz interessant, weil da wird diese Freundschaft zwischen Kurz und Strache, zwischen den beiden Parteien auf eine Probe gestellt, weil da können sie jetzt nicht mehr Arm in Arm laufen, sondern da müssen sie auch ein bisschen gegeneinander arbeiten. Das wird aber in einem kontrollierten Rahmen ablaufen, vermute ich mal. Und je näher dann der nächste Wahltermin rückt, also da sind wir dann schon im Jahr 2022, oder wenn es dann in diese Richtung geht, da kommen dann die ganzen Geschenke auch noch. Also das kann man auch nachlesen, ist jetzt kein Geheimnis, steht im Regierungsprogramm drinnen, wann werden welche Punkte abgearbeitet, es wird eine Steuerreform kommen, die wird früh genug kommen, damit bis zum Wahltermin es auch alle auf ihrem Bankkonto merken. Und dann viele Themen werden einfach von außen auch reingespült. Also das sind dann auch Dinge, auf die man reagieren wird müssen, gerade was in der EU passiert, also siehe Frankreich zum Beispiel. Es wird auf alle Fälle spannend bleiben.
Yes, so genug Material also für die nächsten paar Jahre deutsche-österreichische Freundschaft. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, Florian.
Danke für die Einladung.
Und möchte natürlich auch empfehlen einmal den Podcast, bei dem Florian mitarbeitet, der Zeit. Und zwar ist da noch dabei der Matthias Daum von der Zeit Schweiz und Lenz Jakobsen, der ist Politikchef bei Zeit Online. Die machen gemeinsam den transalpinen Podcast Servus, Grüezi, Hallo. Und den findet ihr in jedem Podcatcher eurer Wahl. Hört also auch mal rein. Und ansonsten verabschiede ich mich für dieses Jahr. Wünsche frohe Weihnachten, guten Rutsch. Servus, Baba.
Vielen Dank.
Was?
Viert Enk.
Was heißt das?
Servus.
Servus. Ulio!